Peter Wohleben, Sie sind Förster und Sie vertreten einen ökologischen Waldbau, ökologische Waldwirtschaft. Weshalb das nicht nur für den Wald gut ist, das sagen Sie uns sicher gleich. Ja, der Baumflüsterer ist hier. Können Sie damit was anfangen?
Also ich kenne den Begriff aus der Zeitung. Ich selber würde mich natürlich nicht so bezeichnen. Ich würde mich eher als Waldhüter sehen. Denn Baumflüsterer hieße ja, dass ich mit den Bäumen flüster. Das kann ich natürlich machen, aber ich glaube nicht, dass Sie was davon haben.
Waren Sie heute schon im Wald, bevor Sie losgefahren sind?
Ja, klar. Also wir haben zum Beispiel aktuell einen Studenten aus Österreich da, einen Praktikanten, der sich das mal angucken will, was wir da so Merkwürdiges machen. Mhm. Und der sieht dann, dass wir ganz wissenschaftlich arbeiten. Also der betreut zum Beispiel im Moment eine Versuchsfläche, wo der Erhebungen macht.
Mhm. Wann ist denn die schönste oder spannendste Zeit im Wald? Tagsüber meine ich jetzt, also morgens früh, oder?
Ach so, vom Tagesablauf her finde ich persönlich morgens früh die Zeit immer am schönsten, weil es da ruhig ist in Bezug auf Menschen, aber laut in Bezug auf Tiere.
Was machen die da? Stehen die gerade auf?
Ja, natürlich, genau wie wir auch. Also die Tiere sind ja nicht grundsätzlich nachtaktiv. Die meisten sind entweder rund um die Uhr aktiv mit kleinen Pausen zwischendrin oder tatsächlich tagaktiv. Das heißt, die stehen dann tatsächlich gerade auf, ne? Oder haben vielleicht das Frühstück zumindest schon mal hinter sich. Also da passiert relativ viel in der Natur und die Hintergrundgeräusche der Zivilisation, die sind dann noch nicht so stark.
Sie haben letztes Jahr einen Mega-Bestseller gelandet, unglaubliche Verkaufszahlen und das bei einem Sachbuch. Es geht um den Wald. Titel des Buches: Das geheime Leben der Bäume. Erzählen Sie vom geheimen Leben der Bäume. Erstmal, wie ist es möglich, wie Sie sagen, Bäume kommunizieren miteinander?
Das ist eigentlich wissenschaftlich gesehen ein alter Hut. Das weiß man seit den 70er Jahren, dass zum Beispiel Schirmakazien, da hat man das erste Mal festgestellt, miteinander kommunizieren, um Fressfeinde abzuwehren. Also beispielsweise eine Giraffe, die an den Blättern knabbert, die wird bemerkt durch die Akazie, die lagert dann Giftstoffe ein und warnt gleichzeitig per Duftbotschaft die Kollegen, die dann alle schon vorsorglich Giftstoffe einlagern. Was wiederum die Giraffe weiß und deswegen entweder ein paar hundert Meter weiter geht zu ahnungslosen Schirmakazien oder gegen den Wind, weil die haben ja dann auch noch nichts gemerkt.
Jetzt haben wir keine Giraffen hier bei uns in den mitteleuropäischen Wäldern. Ja. Was machen unsere Bäume?
Also unsere Bäume können das ganz genauso. Also es können alle Baumarten. Unsere Ulben beispielsweise machen das noch raffinierter. Wenn dort Raupen an den Blättern fressen, dann merken die Ulmen an dem Speichel der Raupen, welche Raupenart das ist. Also diese Ulmen schmecken den Speichel. Man hört sie jetzt nicht so appetitlich an. Aber die können dann gezielt die Fressfeinde dieser Raupen herbeirufen. Also Bäume kommunizieren mit Tieren, in dem Fall Schlupfwespen. Die kommen dann angeflogen, legen Eier in die Raupen rein, fressen die von innen auf. Also es klingt auch nicht so nett.
Aber wie rufen die?
Die rufen die mit einer Duftbotschaft.
Duft.
Und die Schlupfwespen wissen dann, aha, das ist die und die Raupe in der und der Befallsstärke. Das lohnt sich, dahin zu fliegen.
Dann gibt es Phänomene, da spielen die Pilze unterirdisch und die Wurzeln eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es eine Gemeinschaft zwischen dem Wurzelwerk der Bäume und bestimmten Pilzen. Was tut sich da?
Da tut sich eine ganze Menge. Und zwar findet Kommunikation auch unterirdisch statt. Also wenn man sich als Baum gegenseitig beispielsweise vor Insektenbefall warnen möchte oder vor einer bevorstehenden Dürre, das merken manche Bäume früher als andere, weil sie vielleicht auf einem trockeneren Standort stehen, dann schicken sie durch die Wurzeln Botschaften, teilweise sogar elektrisch, also wie unser Nervensystem. Und weil die Wurzeln nicht überall hinreichen, übernehmen große Teile der Strecke auch Pilzfäden. Das ist ein unheimlich dichtes Netz, also pro Teelöffel Walderde sind das mehrere Kilometer, die da sich durchwuseln. Und diese Pilze, die übrigens den Tieren näher stehen als den Pflanzen, ne, weil die sich auch nicht selber ernähren können, die Zellen sind zum Beispiel aufgebaut aus Chitin, wie bei Insekten. Diese Pilze, die leiten die Nachrichten weiter und die greifen sich dafür aber einen kräftigen Lohn ab. Also das heißt, die Bäume müssen dafür ungefähr ein Drittel, also bis zu einem Drittel der Photosyntheseleistung bezahlen. Das kann man sich so vorstellen von der Menge her. Das, was ein Baum in Holz investiert, die gleiche Menge muss er auch Pilzen abgeben. Also man nennt das auch das Internet des Waldes, das Wood Wide Web, was allerdings deutlich teurer ist als das menschliche Internet.
Was leiten die noch alles an Botschaften weiter, diese Pilze? Auch zum Beispiel, wenn es einem Baum nicht gut geht, dass die anderen drumherum das erfahren?
Ja, also dass Bäume merken das über dieses Netz auch, ob es Kollegen schlecht geht. Und Bäume sind sehr sozial. Die kämpfen nicht gegeneinander. Also wir haben da in Bezug auf Evolution anscheinend alle miteinander im Unterricht irgendwas falsch verstanden. Jeder gegen jeden und nur der Stärkste überlebt. Das ist überhaupt nicht so. Zumindest nicht innerhalb einer Art. Das heißt, die Bäume haben ein großes Interesse daran, den Wald zu erhalten. Weil nur in dieser Gemeinschaft sind sie zusammen stark. Das klingt alles sehr, sehr menschlich. Und wenn es einem Baum mal schlecht geht, dann wird er unterstützt. Und das müssen Bäume merken, eben über diesen Informationskanal, den sie unterirdisch haben. Ansonsten würden sie sich ja alle ständig gegenseitig unterstützen. Sie leiten gezielt hilfsbedürftigen Bäumen Zuckerlösung zu, peppeln die damit auf und machen die wieder stark, sodass nachher alle Bäume plus minus gleich fit sind.
Wenn Sie sagen, Bäume helfen untereinander, Bäume halten zusammen, sind eine Gemeinschaft, dann heißt das ja, dass es auch nicht gut ist, wenn man Bäume also wegschlägt und die so vereinzelt dann im Wald rumstehen. Möglichst viel Licht an Baum, dann wird er groß und stark.
Ja, nee, das tut Bäumen gar nicht gut. Das kommt ein bisschen aus der Forstwirtschaft. Bäume sollen in ihrer Jugend langsam wachsen. Und Jugend heißt in den ersten 100 bis 200 Jahren, vielleicht sogar länger.
Oh.
Extrem langsam. Also wir haben bei uns im Revier ein Bäumchen, das ist zum Beispiel 1,50 Meter hoch und schon über 100 Jahre alt. Und das wächst deswegen so langsam, weil der Mutterbaum den Lichteinfall ganz stark drosselt auf ungefähr 3% des Sonnenlichts. Dadurch kann der kaum wachsen, eben nur sehr, sehr langsam. Und damit er nicht eingeht unterwegs bis ins Erwachsenenalter, wird er über Wurzelverwachsung regelrecht gestillt, auch mit Zuckerlösung. So, wenn man jetzt den Mutterbaum wegschlägt, dann wächst dieser kleine Baum aus Reflex. Wenn die Mutter stirbt, muss er wachsen, um aufzuschließen, wächst er sehr schnell. Und normalerweise würde nach 20 Jahren wieder Schluss sein, weil die Nachbarbäume oben drüber das Loch wieder geschlossen haben. Das heißt, er würde in kleinen Etappen wachsen und immer jahrhundertelange Pausen machen. Forstwirtschaft hat natürlich daran kein Interesse. Das ist ja eine ganz schlechte Rendite, nach 100 Jahren ein bleistiftiges Bäumchen zu haben. Das heißt, man schlägt diese Mutterbäume laufend raus und hält diese jungen Bäume im Wachsen, indem man ihnen ständig viel, viel Licht gibt. Die wachsen auch wie blöde, im Prinzip wie Mastschweine, die ständig gefüttert werden. Die können dadurch nicht mehr alt werden, also älter als 200 Jahre, und das ist für einen Baum eigentlich nichts, können die dann nicht mehr werden. Das spielt
wie alt
aber,
werden unsere Bäume, wenn sie geschlagen werden?
Also wenn sie geschlagen werden, sind sie im Schnitt so zwischen 70 und 80 Jahre alt. Mhm. Und die könnten von Natur aus, ja, so genau weiß man das ehrlich gesagt gar nicht, bis zu 10.000 Jahre alt werden möglicherweise. Es gibt aber in Deutschland keinen Wald, wo Bäume ihr natürliches Höchstalter erreichen, weil sie immer vorher eingeschlagen werden.
Bei Ihnen vielleicht, irgendwann mal.
Das ist die persönliche Hoffnung. Also wir haben in Hümmel einige Waldschutzgebiete in meinem Revier.
Das ist in der Eifel?
Ja, 15% der Fläche. Ja, genau, das ist dieses kleine rebellische Dörfchen, möchte ich mal sagen, in Bezug auf Forstwirtschaft, was sich diese uralten Buchenwälder, also die Wälder als solches sind schon über 4000 Jahre alt, die Bäume darin schon über 200, immer schon erhalten wollte und vor dem Holzeinschlag bewahrt hat gegen den Druck der staatlichen Behörden. Und diese Bäume sind jetzt eben in Reservaten, die haben wir abgesichert, hoffentlich für die nächsten Jahrhunderte, aber das müssen natürlich die nächsten Generationen entscheiden.
Warum liegt Ihnen so viel an diesem Schutz der alten Bäume?
Es ist so, dass man dieses Sozialleben der Bäume nur in Reservaten beobachten kann. Also diese Plantagen, die wir haben, so würde natürlich ein Förster deutsche Wälder nicht nennen, aber ausländische Besucher, die wir auch öfter zu Gast haben, die sehen das alle ganz klar. Wir leben in einer Plantagenlandschaft in Bezug auf Wald. Und das sind letztendlich verkrüppelte Bäume, alle gleich alt. Das heißt, das ist so ähnlich wie ein Kindergarten ohne Erziehungsberechtigte. Die wachsen also mutterlos auf, wachsen sehr, sehr schnell, sehr ungesund, kippen dadurch bei Stürmen eben auch sehr leicht um. Da kann man da nichts beobachten. Und dieses echte Sozialleben, diese Langsamkeit, die auch für uns Menschen eine ganz tolle Inspirationsquelle ist, die kann man wirklich nur in Reservaten beobachten.
Sie sprechen so ein bisschen vermenschlichend, wenn Sie über Bäume erzählen, machen Ihnen manche zum Vorwurf, kommt bei den Lesern, wenn Sie Ihre Bücher so gut verkaufen, glaube ich, sehr gut an. Und man kann sich es einfach auch sehr gut vorstellen. Deshalb die Frage, haben Sie Lieblingsbäume, so wie manche Lehrer Lieblingsschüler oder Eltern Lieblingskinder haben?
Das habe ich, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Sprache eingehen. Wenn wir, also meine Sprache ist einfach sehr emotional, sagen wir es mal so. Und wir Menschen funktionieren wahrscheinlich zu über 90% über Emotionen, wenn man der aktuellen Forschung glauben darf. So, wenn ich aus Sprache Emotionen rauslasse, dann entmenschliche ich die Sprache. Also ich vermenschliche nicht die Bäume, sondern ich würde die Sprache entmenschlichen. Und das Resultat ist tatsächlich so, das macht ja Wissenschaft, das nennt sich wissenschaftliche Darstellung, das verstehen wir nicht. Ne? Und mein Anliegen ist es, dass wir das verstehen, was die Wissenschaft alles an wunderbaren Dingen erforscht hat. Und deswegen übersetze ich das in eine Sprache, die menschlich ist. Ja, an Lieblingsbäumen gibt es eine ganze Menge bei mir, nämlich überall dort mag ich die Bäume, wo sie natürlich vorkommen. Also das kann eine Fichte in Lappland sein, das kann eine Buche in meinem Revier in Hümmel sein, das kann eine Eiche im Pfälzer Wald sein. Also überall dort, wo dieser Baum sich wohlfühlt, wo er zu Hause ist, da ist er nämlich auch besonders schön. Und dann gefällt er mir auch besonders gut.
Wie alt ist der älteste Baum und kennen Sie den in Ihrem Revier in Hümmel?
Ich kenne den ältesten Baum in Hümmel nicht. Und zwar einfach deswegen, weil wir in diesen Reservaten diese extreme Langsamkeit haben und die Bäume sind ja nicht gepflanzt. Das heißt, da gibt es keine forstliche Buchhaltung, die zurückgeht bis zum Jahr X. Man kann es nur mutmaßen. Also die ältesten, das Mindestalter der ältesten Bäume liegt so bei 250 Jahre, aber möglicherweise sind die noch viel älter.
Herr Wohleben, Sie leben in einem Forsthaus in der Eifel, in Hümmel. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das so, dass gleich der Wald anfängt, so wie Hänsel und Gretel irgendwie? Oder können Sie schon noch Häuser sehen vom Dorf?
Also es ist tatsächlich so, fast so, wie man sich das klischeehaft vorstellt. Wir haben zwar Nachbarn, auf einer Seite aber nur ein Haus, das ist so 100 Meter weg. Ansonsten wohnen wir im Wald, also an einer Landstraße. Wir sind schon verkehrstechnisch irgendwie angebunden. Es gibt sogar eine Bushaltestelle Forsthaus, da kommt allerdings nur einmal am Tag der Schulbus vorbei. Nee, aber ansonsten schaue ich auf Wiesen, Wälder, Berge, kann 20 Kilometer weit gucken in die eine Seite und an den anderen Seiten sind Bäume, sind Wälder und an der Rückseite von unserem Grundstück fängt auch das erste alte Buchenreservat an.
Sie leben quasi mitten an oder in Ihrem Arbeitsort, an Ihrer Arbeitsstelle.
Ja, genau.
Sie haben ganz viele Tiere auch und darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben, erst kürzlich veröffentlicht. Über das Seelenleben der Tiere geht das. Und darin erzählen Sie auch viel von Ihren Haustieren. Also Sie haben Pferde, Ziegen, Hunde, Katzen, Bienen, Kaninchen, Hühner.
Ja.
Wie ist die Arbeitsteilung? Wer macht das alles? Ist ja wahnsinnig viel Arbeit.
Also sagen wir so, die groben Sachen, für die bin ich zuständig. Das heißt, wir haben ja auch Beete, auf denen wir Kartoffeln ziehen und Mais und andere Grundnahrungsmittel.
Sind Selbstversorger sozusagen,
ja,
mit
also
ganz
zu,
viel Gemüse.
Ja, also zum ziemlichen Teil Selbstversorger, aber sehr viel macht auch meine Frau. Ich persönlich, ich bin Förster und jetzt durch die Tätigkeit als Autor kommt nochmal ordentlich Arbeit obendrauf. Wir teilen uns das so auf, wenn ich unterwegs bin, macht eben einen Großteil meine Frau, wenn ich da bin. Und es geht ums Mähen und um neue Zaunpfähle einschlagen, solche Dinge. Das mache ich und das Füttern übernimmt meine Frau. Und das Ausmisten, was natürlich auch nicht so schön ist.
Sie haben es gerade gesagt, Sie haben auch ganz viel Gemüse. Sie leben sehr bewusst von eigenem Gemüse, von eigenen Produkten. Hm. Eier von den Hühnern, Honig von den Bienen, Ziegen. Sie trinken die Milch oder verarbeiten die Milch von ihren Ziegen. Sie kochen ein, keltern Obstwein. Und auch darüber gibt es ein Buch, Meine kleine Farm. Das haben Sie zusammen mit Ihrer Frau geschrieben. Wollen Sie anderen Lust auf dieses Selbstversorgerleben machen, Leben auf dem Lande? Ist ja auch ein ganz großer Trend, ne?
Also letztendlich geht es da bei allen Büchern drum, den Menschen Lust auf Natur, auf Tiere, auf Bäume, auf das eigene Essen zu machen, weil das ist einfach ein tolles Erlebnis, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, würde ich möglicherweise nicht den Unterschied zwischen einer Bio-Kartoffel und einer Kartoffel aus dem eigenen Beet schmecken, aber ich meine es zu schmecken und ich esse es zumindest mit anderem Appetit, weil ich einfach weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Bringe ich dem Essen eine andere Wertschätzung entgegen und es macht einfach eine Riesenfreude, sowas selber zu erzeugen. Das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Also davon abgesehen sind die eigenen Lebensmittel mit Sicherheit 5-mal so teuer wie die gekauften. Wenn man das Ganze drumherum rechnet, selbst ohne Arbeitszeit, ist das ein teures Hobby, aber das ist es wert.
Erzählen Sie von Ihren größten Tiefschlägen.
Also ein Tiefschlag war zum Beispiel, das war im März. Ich gucke morgens nach dem Aufstehen aus dem Fenster und sage meiner Frau, hey, es liegt schon wieder Schnee. Und es war halt kein Schnee, es waren unsere Hühner, die der Fuchs nachts geholt hatte und schön auf der Wiese verteilt gerupft hatte. Ja, das war so ein echter Tiefschlag, der auch mehrmals hintereinander passiert ist, weil es so lange gebraucht hat, bis ich kapiert habe, wie man ein wirklich fuchsdichtes und habichtdichtes Hühnergehege baut.
Oben, unten, zu, überall.
Alles zu, mit Elektrodraht gesichert, Habichtnetz oben drauf. Also den Habicht haben wir dann auch mehrfach rauspflücken müssen, bis er verstanden hat, er kommt da nicht durch, egal ob er das will oder nicht. Da haben wir natürlich jedes Mal wieder fliegen lassen. Es sind ja wunderschöne Tiere. Und dadurch leben unsere Hühner jetzt sicher. Also unsere Hühner sind nicht eingesperrt in ihrem großen Gehege, sondern ihre Feinde sind ausgesperrt.
Schlachten Sie?
Ja, also das machen wir auch selber, allerdings nur im geringen Umfang. Und das ist genau das Dilemma. Das ist, fällt mir natürlich schwer, ne, weil ich Tiere auch liebe. Mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass Pflanzen ähnliche Gefühle haben. Also diese strikte Trennung Tier-Pflanze, die ist wissenschaftlich mal getätigt worden und wir verbinden damit immer eine Wertigkeit in Bezug auf Gefühle und auch auf Leben. Und das sehe ich mittlerweile ganz anders. Und für mich kommt es jetzt viel stärker darauf an, wie gehe ich grundsätzlich mit Leben um? Wie respektvoll gehe ich damit um? Nehme ich wirklich nur das, was ich wirklich brauche und mache das nicht im Übermaß. Lasse jedem Lebewesen, egal ob Tier oder Pflanze, ob es eben Baum ist oder Kaninchen, das artgerechte Leben. Und das ist schwer, sich dieser Verantwortung zu stellen, aber es ist halt für mich besser, als wenn ich das irgendwo anonym sozusagen im Supermarkt kaufe.
Wenn man Ihr Buch über das Leben der Bäume liest und da wird ja auch darüber gesprochen, dass Bäume ja, sowas fast wie Empfinden haben, Gefühle haben und trauern oder dass sie ein Gedächtnis haben, dann könnte man fast auf die Idee kommen, oh, passt auf, Veganer, auch ihr
ja.
müsst manchmal ein schlechtes Gewissen haben.
Nein, also interessanterweise brauchen wir das eigentlich nicht. Also da geht es mir gar nicht darum, dass Menschen jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen, sondern dass sie einfach über das eine oder andere nachdenken. Pflanzen haben Gefühle. Pflanzen können auch Schmerz empfinden. Das ist nachweisbar. Also das heißt, wenn die verletzt werden, laufen elektrische Signale, genau wie bei uns auch durch den Körper. Es gibt Abwehrreaktionen. Also Pflanzen empfinden Schmerz. Ob die den so empfinden wie wir, weiß ich nicht. Aber ich bin da vorsichtig mittlerweile. Wenn man auch weiß, dass Pflanzen ein Gedächtnis haben, also Bäume können sich Dinge merken. Zum Beispiel eine heftige Dürre, die mal gewirkt hat, die merken sich Bäume derart, dass sie ihre Strategie in Bezug auf Wasserverbrauch in Zukunft ändern und im Frühjahr nicht das ganze Wasser aus dem Boden versaufen, sondern im Sommer auch noch ein bisschen was übrig haben, zum Beispiel. Also Bäume haben ein Gedächtnis. Bäume können Dinge spüren. Bäume, das würden sie ja sonst nicht können, Informationen aufgrund eines Schmerzes weiterleiten an ihre Artgenossen, weil sie auch an die mitdenken. Und das sind keine Automatismen, die da ablaufen. Bäume können auch Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel mit ihren Wurzelspitzen, in denen gehirnähnliche Strukturen sind und auch gehirnähnliche Prozesse ablaufen. Dort finden Entscheidungsfindungsprozesse statt.
Zum Beispiel?
In welche Richtung man laufen soll bzw. wachsen soll, wo es Hindernisse gibt, wo der Boden möglicherweise giftig ist, wo man besser an Wasser kommt. Deswegen sind ja Bäume, die man aus der Baumschule kauft, ne, so der Klassiker, ein Hochstämmchen, schön groß. Ne, wir Menschen kaufen ja mit dem Auge, je größer, desto besser, fürs gleiche Geld natürlich. Und dann kauft man zum Beispiel einen 2 Meter hohen Apfelbaum und die Wurzel müsste, um in den Kofferraum zu passen, die müsste im Prinzip 5 Meter im Durchmesser haben, damit man die ganze Wurzel aushebt. Aber um in den Kofferraum zu passen, wird das in einem Gartencenter in der Baumschule zurückgestutzt auf Fußballgröße. Und damit schneidet man auch diese ganzen gehirnähnlichen Strukturen ab. Ne? Und was bei Menschen passiert, ohne gehirnähnliche Strukturen weiß man, bei Bäumen ist es nicht anders. Ne? Das heißt, die orientieren sich nicht mehr richtig, die Wurzeln dann flach. Das sind alles Dinge, da habe ich auch viel dazu lernen müssen. Ich habe das früher so auch nicht gewusst, aber mittlerweile, wenn man hinten ein Auge dafür hat, sieht man das auch ständig. Also deswegen bin ich mit allem mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Veganern jetzt den Appetit auf Pflanzliches zu vermiesen, das möchte ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde, der Mensch hat gewisse Rechte. Es ist nur immer die Frage, wie rücksichtsvoll man diese Rechte ausübt.
Nochmal zurück zur Familie. Ihre beiden Kinder sind schon erwachsen und studieren. Haben Sie in der Rückschau das Gefühl, dass es Ihren Kindern gut getan hat, so im Wald, so nah am Wald, nah an der Natur aufzuwachsen? Nicht nur mit Bäumen, sondern eben auch mit Tieren.
Ich glaube, das hat denen sehr gut getan. Also man sieht es ja daran, was jetzt für ein Feedback sozusagen kommt. Und die kommen beide gerne zurück, hängen total am Forsthaus und dieser Umgebung. Also nicht speziell am Gebäude, sondern an der Wohnumgebung. Und das macht mir auch Freude, weil die eben auch mit einem ganz anderen Bewusstsein aufgewachsen sind, was es bedeutet, Fleisch zu essen, Pflanzen zu essen, was bedeutet es, selber so etwas zu produzieren oder eben die gleichen Produkte aus Massentierhaltung oder von einem Acker zu nehmen, wo alles totgespritzt wird. Also sie haben einen ganz anderen Zusammenhang kennengelernt zwischen allem und gehen dadurch mit ihren Dingen auch ganz anders um. Und das macht mir wiederum dann Freude.
Und wird eins der Kinder in ihre Fußstapfen treten?
Ich hätte beinahe gesagt, ich hoffe nicht, weil das klingt dann zu sehr nach Einengung. Also sie gehen beide in Richtung Natur, aber eben nur so grob. Also der Sohn studiert Geografie, die Tochter aktuell Naturschutz und Landschaftsökologie. Da könnte man sagen, naja, so sehr weit ist das ja nicht aus der Richtung. Ja, das stimmt auch. Aber nichtsdestotrotz haben beide ihre eigenen Vorstellungen, die nicht immer so nah bei mir liegen, was ich auch gut finde. Ne? Also sie sollen unabhängig sein.
Peter Wohlleben, wir werden gleich jetzt darüber sprechen, ob Sie den Wald, so wie Sie ihn heute sehen und uns darüber erzählen, schon immer so gesehen haben. Sie haben ja Forstwissenschaft studiert und das wird mich interessieren, ob es sowas wie eine Wende in Ihrem Leben gegeben hat. Davor hören wir aber jetzt erstmal ein Stück Musik und zwar James Morrison, You Give Me Something. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Yeah. Das war You Give Me Something mit James Morrison, gewünscht von Peter Wohleben, Förster und Buchautor. Herr Wohleben, weshalb dieses Stück von James Morrison?
Da geht es interessanterweise gar nicht um den Inhalt, sondern um die Tatsache, dass ich dieses Lied bei meinen ersten Flügen seit langem wieder gehört habe. Und ich hatte früher tierische Flugangst, also richtig Panikattacken. Und diese Flugangst ist im Zusammenhang mit meinem Burnout weggegangen. Also ich habe einen Burnout gehabt, ein heftiges Burnout, habe eine 4-jährige Therapie gemacht. Und dabei, ohne dass es überhaupt thematisiert worden ist, ist so nebenbei und unbemerkt die Flugangst weggegangen. Und ja, ich habe das gemerkt und habe also am Anfang mich bei Start und Landung mit diesem Lied entspannt. Und deswegen ist es für mich so ein Meilenstein.
Haben Sie außer der Liebe zu diesem Stück noch was anderes in Ihrem Leben geändert?
Also ich habe grundsätzlich ein bisschen mehr Gelassenheit mir zugelegt. Ich habe diese sehr weitreichende Planung sein gelassen. Also früher musste ich immer genau wissen, ich mache dann das. Und ich habe zum Beispiel auch überlegt, ja, also jetzt in früheren Jahren, du hast ja nur noch, sagen wir mal, 25 Jahre bis zur Pensionierung. Du musst aber bis dahin noch so und so viel für den Wald tun. Also ich war so ein bisschen...
Sie haben sich Stress gemacht.
Ja, ich habe mir selber Stress gemacht. Mhm. Und natürlich kann man das ja gar nicht schaffen, den Wald zu retten, die Wälder zu retten. Ich kann bestimmte Sachen so machen, dass ich zufrieden bin und dass ich meine, dass es dem Wald gut tut oder weniger schlecht, aber ich kann nicht alles gut machen. Ich bin ja nicht, ich bin nicht Gott, ich kann nicht zaubern. Aber ich habe mich eine Zeit lang, oder was heißt eine Zeit lang, über viele Jahre selber dazu angetrieben.
Ja, dann sind wir wieder bei Ihrer Arbeit und dem Wald. Sie haben Forstwissenschaft studiert, mit einem Diplom abgeschlossen, dann Ihre erste Stelle angetreten, auch in Hümmel, ne?
Ja.
Da waren Sie Beamter sozusagen, ja. Beamter auf Lebenszeit. Und dann haben Sie aber gekündigt. Wieso?
Ja, also die staatliche Forstverwaltung hat halt andere Vorstellungen von Waldbewirtschaftung. Also da spielt Holzernte eine ganz zentrale Rolle. Dort sollte ich auch zum Beispiel die alten Buchenwälder in Hümmel so ganz allmählich abholzen und auch durch andere Baumarten ersetzen. Ich bin dazu genötigt worden, Gift einzusetzen an eingeschlagenem Holz, das mit schweren Kontaktinsektiziden behandelt wurde. Also da reicht es dann, wenn sich ein Schmetterling draufsetzt, der fällt tot runter.
Also wegen den berühmten Borkenkäfer?
Ja, ja, genau. Diese Dinge und das... Auch der Einsatz von Großmaschinen, der wurde angeordnet. Ich habe es nicht gemacht. Das hat dann auch wieder Ärger gegeben. Das waren alles Dinge, wo ich gesagt habe, das möchte ich auf Dauer nicht tun. Also ich habe mich nicht verbiegen lassen. Ich habe schon so gearbeitet, wie ich mir das vorstelle. Also ohne Insektizide, ohne Kahlschläge, mit Waldarbeitern und Pferden. Aber der Druck wurde immer größer und ich habe dann irgendwann gesagt, so geht das nicht für mich. Und meine Familie stand zum Glück hinter mir und hat gesagt, okay, dann machen wir eben was anderes. Vielleicht wandern wir nach Schweden aus, war mal eine Überlegung, weil das so ein bisschen unser Urlaubsland ist. Und dann sagte die Gemeinde Hümmel, langsam, also wenn du aufhörst, dann hören wir auch auf, uns staatlich betreuen zu lassen und machen eine eigene Forstverwaltung und stellen dich als Angestellter ein. Und dadurch ist ein Wechsel quasi auf der Stelle möglich geworden. Das heißt, ich betreue nach wie vor den Gemeindewald Hümmel, aber jetzt eben komplett nach meinen Vorstellungen.
Weil Sie einen anderen Arbeitgeber haben, der auf Ihrer Linie ist.
Genau, der Arbeitgeber ist jetzt diese kleine Gemeinde Hümmel. Das sind also 7 Dörfer mit zusammen 470 Einwohnern. Das ist so wie bei Asterix und Obelix, das rebellische Dorf. Die haben gesagt, nein, das machen wir nicht mit. Und ich glaube, ich war der erste angestellte Förster in Rheinland-Pfalz, weil die gesagt haben, also ein Beamter, das ist denen zu riskant. Ne? Wenn mir mal was passiert, Beamte sind ja sehr, sehr gut abgesichert, dann haben die mich an der Backe plus den Nachfolger. Und dann haben wir gesagt, gut, Kompromiss, wir gehen alle ein bisschen Risiko ein. Ihr stellt mich ein und ich mache das Ganze als Angestellter. Und das hat sich für beide Seiten sehr ausgezahlt.
Hümmel in der Eifel gehört schon zum Bundesland Rheinland-Pfalz, nicht mehr zu Nordrhein-Westfalen. Aber was hat noch Ihren Blick geändert? Den Blick vom Nutzwald hin zum Naturwald?
Das waren interessanterweise die Besucher von unserem Bestattungswald. Also wir haben einen Bestattungswald, das ist der Ruheforst. Dort kann man Bäume als lebende Grabsteine pachten für 100 Jahre. Und der Sinn der Sache...
So Friedwald. So,
genau, ja, das ist quasi eine Markenbezeichnung, Ruheforst, Friedwald. Mhm. Bei uns heißt es eben Ruheforst. Und der Hintergrund für uns war ganz klar, damals war ich noch Beamter, diesen Wald zu sichern vor dem Zugriff der Motorsäge. Und das, weil wir, wenn wir das über 100 Jahre verpachten als Grabsteine, kann denn keiner mehr abholzen im Wald in der Zeit. So, das war der Hintergedanke. Und dann bin ich mit den Leuten rausgegangen und die haben sich dann Bäume ausgesucht und haben gesagt, ich nehme den Krummen da. Und ich habe gedacht, krumm? Also als Förster sieht man Bäume immer nur fertig im Sägewerk als Bretter. Krumme Bäume sind nix. Das ist eine ganz schlechte Qualität, der Preis ist schlecht. Da habe ich auch gedacht, naja gut, also wenn ihr das wollt, habe ich mir so gedacht, dann nehmt den halt. Und die sagten, ja, das ist so wie unser Lebensweg, der war auch nicht immer gerade. Ja gut, und so kam immer mehr dazu. Also auch Bäume mit tief angesetzten Ästen, also Äste im Stamm sind auch immer schlecht für die Holzqualität. Aber die sagten, ja, mit so tief angesetzten Ästen, das hat sowas Beschirmendes, Behütendes. Gut, okay, haben wir eben so einen Baum verpachtet. Und so habe ich langsam mit den Leuten wieder Bäume normal sehen gelernt. Das ist für einen Förster ja eigentlich ein bisschen peinlich. Ne? Man sagt, man kann Bäume nicht mehr richtig sehen. Aber wenn man am Tag mehrere hundert Bäume auf Qualität taxieren muss innerhalb von Sekunden, dann verbiegt sich der Blick völlig. Und den haben mir diese Besucher wieder gerade gebogen. Und da kam eben dazu, dass ich sehr viele Führungen gemacht habe, den Leuten Dinge erklärt habe, selber genauer hingeschaut habe. Und dabei bin ich zum Beispiel eben auch über diesen vermeintlichen alten bemoosten Stein gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es stellte sich heraus, das war der Rest eines jahrhundertealten Baumstumpfs, der noch lebte und nur durch seine Nachbarbäume über Wurzelverwachsung am Leben gehalten wurde, indem er halt Nährstoffe rübergepumpt bekommen hat.
Warum machen die Bäume das, so einen scheintoten Waldriesen, Baumriesen noch am Leben zu erhalten?
Das ist eine typisch menschliche Frage. Für uns muss sich das immer lohnen. Ne? Und bei Bäumen muss es das nicht. Ne? Also für Bäume zählt die Gemeinschaft bedingungslos. Und wenn einer nicht mehr kann, dann wird der erhalten. Ja, und natürlich gibt es einen tieferen Sinn dahinter. Der tiefere Sinn ist, je größer die lebende Biomasse ist, also je stärker ein Wald ist, desto mehr kann er beispielsweise schwitzen. Ja, im Sommer, wenn es jetzt sehr warm ist, dann kann ein Wald sehr viel Wasser verdampfen. Also es kann pro Baum bis zu 500 Liter pro Tag sein. Und dadurch wird die Luft sehr feucht und es verdunstet weniger Wasser aus dem Boden. Also unterm Strich ist die Wasserbilanz von so einem Wald viel, viel besser. Der kühlt sich durchschnittlich um 3 Grad stärker herunter als zum Beispiel ein bewirtschafteter Wald, wo man ja immer Bäume rausnimmt in dem Glauben, man fördert damit die übrigbleibenden. Nein, nein, es passiert das Gegenteil. Und deswegen werden selbst solche Greise, die eigentlich gar keine richtigen Bäume mehr sind, immer noch am Leben gehalten.
Das war jetzt ein Argument für den naturnahen Wald und Sie haben wahrscheinlich noch mehrere Argumente dafür, dass eben die Wirtschaftlichkeit eigentlich gar nicht so groß ist bei diesen Plantagenwäldern, die auch hässlich aussehen, davon abgesehen. Viel Fichte, viel Nadelholz. Was ist noch ein anderes gewichtiges Argument, was Sie anführen, wenn man Ihnen sagt, naja, wir müssen es halt machen, wir brauchen ja Möbel, wir brauchen Parkettböden und so weiter?
Dabei muss man 2 Dinge wissen. Zum einen geht es ja nicht darum, den ganzen Wald unter eine Käseglocke zu packen, sondern einige Prozent. Bei uns sind 15%. Die Parteien haben sich auf 5% verständigt, das finde ich ein bisschen wenig. Es muss ja international ein fairer Maßstab sein. Das heißt, wenn wir möchten, dass die Brasilianer ihren Regenwald schützen, können wir nicht sagen, wir machen hier aber nichts. Also das ist irgendwo nicht in Ordnung. Also es geht nur um einen kleinen Prozentsatz, den wir schützen möchten. Und zum anderen ist es so, wenn man mit Wald vorsichtig umgeht, wird er ja auch ertragreicher. Also unsere Fichtenplantagen, die auf über der Fläche stehen in Deutschland, Fichte, Kiefer, also diese ganzen nicht heimischen Nadelbäume, die sind so anfällig, dass über die Hälfte des erzeugten Holzes durch Katastrophen anfällt. Also durch Stürme, durch Borkenkäfer und dann immer ist der Holzpreis ganz, ganz schlecht. Das wäre so, als wenn ein großer Autohersteller hingehen würde und jedes zweite Auto direkt vom Band in die Schrottpresse jagt. Ne? So, da würde man sagen, das geht ja gar nicht, so kann ja keiner wirtschaften. Forstwirtschaft arbeitet so. Also dass ich glaube, es sind 53% oder 54% des gesamten Holzes fällt ungeplant an durch Katastrophen und damit eben auch immer dann, wenn der Markt eigentlich gar nicht mehr aufnahmefähig ist.
Also wäre es besser, Bäume langsam, nicht so oft rausnehmen und vorsichtig rausnehmen, wie Sie es machen, mit Pferden und nicht mit diesen Riesenmaschinen, die alles verdichten und den Waldboden zerquetschen, das Bodenleben zerstören. Dann qualitativ hohes, wertvolles Holz nehmen, anstatt diese billige Massenware.
Ja, es ist minderwertige Ware, ganz klar. Also wir bauen ja hier quasi die Taiga, also diesen nördlichen Nadelwaldgürtel nach. Das kann hier nicht funktionieren und es funktioniert auch nicht. Dazu kommt, das sind eben Industrieplantagen, die mit großen Maschinen beerntet werden und diese Maschinen verdichten die Böden bis in 2 Meter Tiefe. Die zerquetschen quasi den Wassertank der Bäume, ne, weil der Waldboden anschließend kaum noch Wasser speichert, verdursten die Bäume im Sommer sehr, sehr leicht. Das heißt, dann wachsen die natürlich auch nicht mehr. Die Wurzeln in diesen sauerstoffundurchlässigen Böden, ne, wenn diese ganzen Poren rausgequetscht sind, ist da keine Luft mehr drin, dann ersticken die Wurzeln und die Bäume wurzeln anschließend nur noch sehr, sehr flach. Und diese schwersten Schäden, die man ja gar nicht sieht, weil die tief unten im Boden sind, die regenerieren sich nach Aussage von Geologen erst nach der nächsten Eiszeit. Das ist ein bisschen zu lange, finde ich.
Herr Wohleben, haben Sie Feinde?
Ich hoffe ja, sonst mache ich irgendwas verkehrt. Ich sage immer jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt, wenn mich 20% der Menschen für einen Idioten halten, dann ist das eine gute Quote. Weil wenn sie was verändern wollen, dann ist das klar, dann geht das nur gegen den Strom. Es gibt ja auch so einen Spruch dazu, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Also ich möchte was verändern, ganz klar. Das muss nicht radikal sein, Wald ist ja auch langsam. Ich sage auch nicht, dass wir auf der ganzen Waldfläche sofort irgendwelche Erfolge haben müssen. Aber lassen wir uns einfach mal anfangen mit diesem letzten Promill. Es gibt nur noch 1 Promill. Echte alte Buchenwälder in Deutschland. Von den ursprünglichen 80%, die mal die Fläche in Deutschland bedeckt haben, ist nur noch 1 Promille übrig. Das wäre doch ein schöner Anfang, wenn wir dieses winzige Promille schützen würden.
Die Diskussion ist ja ganz ähnlich wie in der Landwirtschaft ansonsten. Ackerfrüchte, ja. Tierhaltung.
Genau.
Auf der einen Seite die Agrarindustrie, die viel Geld machen möchte, uns aber qualitativ nicht so gute Lebensmittel liefert. Und auf der anderen Seite eben die naturnahe Agrarwirtschaft und bei Ihnen der Waldbau.
Genau.
Wald als Politikum sozusagen.
Ja, definitiv. Es ist ein Politikum. Wald wird ja auch ganz stark herangenommen zum Kampf gegen den Klimawandel. Dass gesagt wird, wir brauchen Biomasse. Das muss verbrannt werden, da muss Strom draus gemacht werden. Das Fatale ist nur, wir haben gar nicht genug Holz. Also zum Verbrennen reicht es nicht. Trotzdem verbrennen wir den größten Teil unseres Holzeinschlags, also wie ein Entwicklungsland mittlerweile. Und das Fatale ist, Holz ist überhaupt nicht CO2-neutral. Also normalerweise speichert ein Waldboden auf Dauer die Hälfte der Biomasse, die jemals anfällt in einem Wald. Die wird in Form von Humus gespeichert und sinkt in tiefe Bodenschichten ab, wo sie durch die Kälte, die dort im Boden herrscht, völlig zum Erliegen kommt. Und irgendwann in Jahrtausenden bildet das eine Vorstufe von Kohle. Und wenn man jetzt einen Baum fällt, kommt Sonne auf den Boden. Und für jedes Stück Holz, das sie aus dem Wald rausholen, erwärmt sich eben dieser Boden so, dass nochmal dieselbe Menge durch Bakterien und Pilze verarbeitet und ausgegast wird. Also jedes Stück Holz, was im Ofen verbrennt, setzt draußen im Wald nochmal die gleiche Menge an CO2 frei, sodass Holz nicht besser abschneidet als Öl oder Kohle.
Thema Klimaschutz. Die Anzeichen sind ja wirklich nicht mehr übersehbar. Werden wir im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, wenn das Klima sich noch mehr verändern wird, andere Wälder haben?
Das kommt darauf an, wie wir mit den Wäldern umgehen. Der Wald selber ist das gewöhnt. Also der heimische Wald kann Klimaschwankungen bestens abreiten. Also Bäume werden ja sehr, sehr alt. Viele, viele Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Da gibt es immer Klimaschwankungen. Unabhängig davon, ob der Mensch die verursacht hat oder die Natur. Also ein Baum muss das aushalten können. Und unsere heimischen Buchenwälder zum Beispiel, die gibt es genauso in Südskandinavien wie auf Sizilien. Also hat eine riesige Bandbreite. Wenn wir die in Ruhe lassen, dann kühlen die sich selber relativ stark herunter. Wenn wir dort eingreifen, dann kommt viel Sonne rein, dann heizen die sich auf, werden auch trockener und dann werden die anfällig. Also es ist ein schwieriger Spagat zwischen Holznutzung und in Ruhe lassen. Das muss man austarieren. Aber manche Forstbetriebe gehen jetzt hin und sagen, wir pflanzen wärmeliebende Baumarten. Und das ist natürlich ein schwerer Fehler. Weil Klimawandel heißt ja nicht, dass wir nie wieder einen kalten Winter bekommen. Wenn wir mal zurückdenken, vor 3-4 Jahren, da hat es sehr, sehr kalte Winter gegeben, im Dezember schon minus 17 Grad. Und das wird dann eben nicht mehr, sagen wir mal, alle 10 oder alle 20 Jahre kommen, sondern vielleicht alle 50. Das reicht ja, wenn es einmal im Baumleben so einen schweren Frost gibt und dann eine Mittelmeerbaumart erfriert und dann eben kein Wald mehr da ist. Also deswegen, fremde Baumarten sind nicht die Lösung, sondern heimische, robuste Ökosysteme, die wir so wenig wie möglich stören.
Klimawandel heißt ja extreme Klimaereignisse, lange Dürreperioden, große Hitze und wie Sie sagen auch eben Kälteeinbrüche. Manche haben auch schon mal, das habe ich gehört, vorgeschlagen, tiefwurzelnde Bäume zu pflanzen, weil diese Stürme immer mehr werden.
Ja, und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn Sie Bäume pflanzen wollen, die tief wurzeln, dann müssen Sie halt vorher, wenn Sie die pflanzen wollen, die Wurzeln parat schneiden. Also alles, was Sie an Pflanzen kaufen, also an Bäumchen kaufen, ist beschnitten in der Baumschule. Also man müsste, wenn überhaupt, Bäume säen. Und gesäte Bäume wurzeln per se tief. Also es gibt flachwurzelnde Bäume.
Egal ob Fichte oder Buche.
Ja, also es gibt von Natur aus, es gibt schon Bäume, die tiefer wurzeln als andere, aber Flachwurzler unter den Bäumen von Natur aus gibt es nicht. Das sind immer durch menschliches Zutun verkrüppelte Bäume, die anschließend nicht mehr richtig können.
Peter Wohleben, jetzt möchte ich mal zu Ihrer Biografie kommen. Sie sind Jahrgang 1964. Sie sind in Bonn und Sinzig am Rhein aufgewachsen,
ja,
richtig?
Richtig.
Sie kommen aus einer Finanzberaterfamilie, haben Geschwister. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihr Elternhaus?
Also mein Elternhaus war, würde ich mal sagen, ganz normal für die 60er und 70er Jahre. Das heißt, der Vater hat im Ministerium gearbeitet, die Mutter im Krankenhaus. Wir sind ganz normal zur Schule gegangen. Der einzige Unterschied war vielleicht, dass ich gerne auch im Wald gespielt habe, in der Natur, mit Freunden natürlich. Wir haben da Bütchen gebaut und irgendwelche anderen Geschichten veranstaltet. Aber ich habe immer schon, das ist der Unterschied zu meinen Geschwistern, irgendwas mit Tieren zu tun gehabt, also Spinnen in Gläsern gehabt oder Wasserschildkröten in einem großen Aquarium auf meinem Schreibtisch. Also das hat sich dann richtig durchgebogen, musste dann also abgestützt werden, der Schreibtisch. Ich habe einen Küken auf dem Heizkissen ausgebrütet, was mir dann ständig hinterhergelaufen ist. Und lauter so Dinge gemacht. Also immer schon mit Natur eine besondere Beziehung gehabt, was meine Geschwister in der Intensität nicht hatten. Also es ist mir, sagen wir mal, nicht in die Wiege gelegt worden, zumindest nicht so, dass ich das nachvollziehen kann.
Als Jugendlicher haben Sie dann den Bericht des Club of Rome gelesen, die Grenzen des Wachstums. Das war ja damals ein sehr aufrüttelnder Bericht,
ja.
So ein bisschen Panikstimmung. Es war auch die Zeit der Ölkrise.
Ja, richtig.
Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Zukunftsängste. Ne? Und das finde ich im Nachhinein auch nicht gut. Also wir sind auch in der Schule so erzogen worden von den Lehrern, die damals, das war ja so die 68er-Generation und alle ganz locker drauf und auch voller Angst in Bezug auf die Zukunft und haben das so an uns weitergegeben. Also wenn das alles gestimmt hätte, was die uns erzählt haben, dann säßen wir beide jetzt nicht mehr hier. Und das ist, sowas jungen Menschen mitzugeben, finde ich nicht gut. Weil man kann das Ganze auch anders darstellen. Also Probleme kann man ja auch anpacken, die müssen einen ja nicht überrollen. Und es wurde aber damals so dargestellt, also dass die fossilen Rohstoffe gehen zu Ende, die Wälder sterben, die Luft ist verpestet, die Meere sind verschmutzt. Und wenn wir auch nur noch 1 Milliarde Menschen mehr bekommen, dann ist im Jahr 2000 alles tot. So, wir haben deutlich mehr Menschen. Also ich glaube, zur Schulzeit, wenn ich richtig erinnere, waren es irgendwie 4 Milliarden Menschen. Jetzt haben wir 7,5 mittlerweile schon. Und wir leben immer noch. Und wir leben deutlich besser als, muss man ganz klar sagen, als in den 70er und 80er Jahren. Dass das für die Umwelt nicht gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Zukunft einzelner junger Menschen ist nicht gefährdet, sondern wir müssen nach wie vor aufpassen. Wir sollten auch etwas tun für den Umweltschutz. Aber das Ganze kann ja auch mit Spaß passieren. Das muss ja nicht in Depressionen enden.
Ihre Geschwister haben ganz andere Berufskarrieren als Sie gemacht. Richterin, Diplomatin, glaube ich, ja, Rechtsanwalt. Ja. Sind Sie sowas wie das grüne Gewissen Ihrer Familie?
Oder das grüne Schaf vielleicht, sagen wir mal so, weil ich würde nicht sagen, dass ich meinen Geschwistern dann auch Ratschläge erteile. Das mache ich nicht. Also es muss ja jeder selber wissen, wie er lebt. Und da sind wir, glaube ich, alle miteinander sehr entspannt. Die mögen auch alle die Natur, aber vielleicht nicht so, in Anführungszeichen, extrem, wie ich das mache. Das ist halt mein Steckenpferd und ich kann auch nicht anders.
Seit Jahren schreiben Sie viel über den Wald, über Ihre Beobachtungen und Sie machen Werbung für einen naturnahen Waldbau, plädieren dafür, Schutzgebiete einzurichten, wo sich der Wald dann ganz frei entwickeln kann. Einmal habe ich über Sie gelesen, Wohlleben hat dem Wald seine Seele zurückgegeben. Kommen wir zu dem Kapitel Die Deutschen und der Wald. Das ist ja schon was ganz Besonderes. Ja. Der Wald sowas als, ja, irgendwas Romantisches, als etwas Erhabenes, bis hin zum nationalen Kitsch manchmal. Ja. Und wie ist es, wenn jetzt Besucher in Ihren Wald kommen? Was beobachten Sie so?
Dass die Leute interessanterweise intuitiv differenzieren zwischen einem Plantagenwald und einem Wald im Naturzustand. Also Besucher, die zum Beispiel in unseren Ruheforst, das ist ja so ein altes Buchenreservat, reinkommen, die, das habe ich schon mehrfach gehört, dass sie spontan sagen, ich fühle mich hier zu Hause. Das ist ja eine ganz, ja, diffuse Aussage eigentlich jetzt in Bezug auf die Qualität, aber natürlich eine sehr emotionale, wo ich dann sage, wow, die haben das intuitiv erfasst, dass dieser Wald mit sich im Reinen ist und eine ganz besondere Ruhe und Frieden ausstrahlen kann dadurch. Ne? Und das erfassen viele Menschen sofort, finde ich ganz interessant, weil ja, ich würde zumindest sagen, dass mir das früher als Förster verloren gegangen ist, die Fähigkeit. Ne? Und wenn Menschen sich das bewahrt haben, und es sind mehr Menschen, als ich vermutet habe, dann finde ich das für mich eine ganz tolle Entdeckung.
Sie haben ja auch, ich weiß nicht, ob Sie es noch machen, Survival-Wochenenden, ja, also so Survival-Training im Wald angeboten. Ja. Machen Sie es noch?
Also ich mache noch sowas Ähnliches, Blockhüttenbau. Das ist nicht ganz so hart wie Survival, wo man sich komplett aus dem Wald ernährt, sondern wo wir Blockhäuser bauen, in Fichtenplantagen natürlich. Ne? Also Buchen würden wir dafür nie nehmen. Und übernachten auch draußen, unter den Bäumen, kochen unserem Lagerfeuer. Also in der Art, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja.
Was haben Sie da erfahren? Gab es manche Städter, die so ein bisschen Panik gekriegt haben?
Ganz unterschiedlich. Also für die meisten Leute ist das schon ein tolles Erlebnis, das mal zu machen, weil man kann sowas bei Jack London nachlesen, wie man sich fühlt. Aber wenn man es mal gemacht hat, ist es was ganz anderes. Panik gibt es eigentlich selten. Also wir haben das Einzige, was wir mal gehabt haben, dass wir machen dann eine Nachtwache, weil es halt sehr dunkel ist. Und wenn dann jemand auf Toilette muss, ist es nicht schlecht, wenn das Feuer an ist. Wenn es ein bisschen was sieht und nicht gegen die Bäume rennt. Und diese Nachtwache, die sollte gemacht werden. Und da hat sich eine Gruppe geweigert, die hat gesagt, nö, lass uns lieber schlafen. Da habe ich gesagt, okay, dann schlaft eben, ist auch wurscht. Und dann sind nachts Wildschweine durchs Lager gelaufen, was ja gar nicht schlimm ist. Aber so schnell habe ich noch niemand aus dem Schlafsack kommen sehen. Und ruckzuck war das Feuer an und für die zweite Nacht war das Thema Nachtwache geklärt.
Mhm. Also Wildschweine kommen nicht, wenn das Feuer an ist.
Die kommen nicht, wenn das Feuer an ist. Die haben ja gar kein Interesse am Menschen. Ne? Nur wenn das alles dunkel ist und es ist überall ruhig und die stolpern da durch. Na ja gut, dann wird man auch schon mal erschrecken.
Als ich Kind war und wir mit den Eltern Waldspaziergänge gemacht haben, dann hat mein Vater immer gesagt, pst, jetzt müssen wir ruhig sein, damit wir die Tiere nicht stören. Mhm. Ist das wichtig oder ist das egal, ob wir Krach machen?
Das ist genau das Gegenteil der Fall. Also Tiere mögen es, wenn wir nicht zu leise sind, weil sie uns dann besser einschätzen können. Also Menschen, die leise sind, die könnten ja auf der Jagd sein. Und das ist für Tiere stressig, weil sie dann eine große Distanz zwischen sich und den Störer legen. Während wenn wir jetzt als Gruppe so laut schnatternd durch den Wald gehen, dann können die genau hören, ah ja, die laufen von A nach B und mein Liegeplatz, wo ich gerade liege, der wird davon gar nicht tangiert, also kann ich in Ruhe liegen bleiben. Also die Tiere sind deutlich entspannter, wenn sie uns einordnen können.
Also das wäre der Ratschlag, wenn unsere Hörer am Wochenende einen Ausflug in irgendeinen Wald planen. Ja. Bisschen Krach machen.
Genau, also nicht den Kindern sagen, ach, schön ruhig sein, das ist für die Kinder ja auch nervig. Ne? Die möchten sich ja mal austoben. Ja. Endlich darf man mal rennen und ein bisschen rumschreien. Das macht den Tieren überhaupt nichts, ganz im Gegenteil.
Wie sollen wir uns verhalten im Wald?
Spaß haben, kann ich nur sagen. Spaß haben, das ist
nichts
das Allerbeste.
Ausrupfen.
Ja, also ausrupfen, also sie dürfen ja bestimmte Sachen machen. Sie dürfen einen Handstrauß an Blumen sammeln, sie dürfen Pilze sammeln, sie dürfen Beeren sammeln. Jetzt mutwillig etwas kaputt machen, da sind wir ja wieder bei dem Thema Gefühle von Pflanzen. Das ist das, wo ich sage, da wäre es schön, wenn man respektvoll damit umgeht und das Leben auch als lebenswert ansieht, selbst wenn es in Anführungszeichen nur eine Pflanze ist. Wenn ich die verwenden kann für irgendwas, dann ist das in Ordnung. Dann hat man auch selber eine Freude dran. Und dazu kann ich nur jeden ermuntern. Man ist auch viel zu vorsichtig mit dem Wald. Sie dürfen ja zum Beispiel auch quer durchlaufen. Sie müssen sich nicht an die Wege halten. Das dürfen sie, steht überall in den Gesetzen drin, mit Ausnahme von bestimmten Schutzgebieten. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Sie dürfen das und je mehr Naturerfahrung sie sammeln, je mehr Freude sie im Wald haben, desto stärker treten sie auch für ihn ein. Also dem Wald tut das gut. Und wir gehören ja nun mal als Mensch auch zum Wald. Momentan erleben wir immer so die Trennung, hier Mensch, da Natur. Das gibt's ja gar nicht. Wir sind Naturbestandteil. Warum sollen wir nicht zwischen den Bäumen rumlaufen?
Was sind Ihre engsten Verbündeten?
Die engsten Verbündeten sind im Wald die Eichel her. Ach. Die nutzen wir oder arbeiten mit denen zusammen, indem wir denen Saatkisten hinstellen. Dann kommen da Eicheln und Bucheckern rein. Diese Saatkisten stellen wir in die Fichtenplantagen und der Eichel her, der versteckt davon bis zu 10.000 Stück jedes Jahr. Der kann sich das mit seinem kleinen Gehirn alles merken. Also man weiß mittlerweile, dass solche Vögel so intelligent sind wie Schimpansen. Man nennt mittlerweile Rabenvögel auch gefiederte Affen in der Wissenschaft. Der kann sich bis zu 10.000 Verstecke merken über ein halbes Jahr lang. Das ist ein Sicherheitsfanatiker, der braucht vielleicht ein Zehntel oder 15% davon maximal. Und der aus dem Rest kommen dann überall kleine Eichen und kleine Buchen raus. Das ist für uns viel, viel kostengünstiger. Wir müssen nicht die Wurzeln beschneiden. Also die wachsen völlig in Freiheit auf und wandeln dadurch langsam unsere Fichtenplantagen wieder in Laubwälder um.
Das heißt, das ist so ein Sämann für Sie.
Genau, also der Eichelher, das ist so ein richtiger, schöner Waldarbeiter für uns eigentlich. Das Nette ist, er verlangt keinen Lohn und umgekehrt, wir versorgen ihn dadurch ein bisschen, helfen uns quasi gegenseitig aus. Also eine ganz tolle, ja, man kann fast sagen, Symbiose zwischen Mensch und Tier.
Wir müssen noch über die Feinde der Bäume und des Waldes sprechen. Wer sind die bösesten, die größten Feinde?
Also wenn wir jetzt mal das Klischee außer Acht lassen, dass der Mensch natürlich am stärksten im Wald rumwütet mit den Maschinen, so viel können Tiere ja gar nicht kaputt machen, gibt es für Bäume natürlich Pilze und Insekten, die denen ans Leder wollen. So ein Baum ist ja wie so ein Tresor aus lauter leckeren Kohlenhydraten. Das heißt, es ist Zucker drin, es ist Zellulose drin, das kann man alles wunderbar fressen als Pilz und als Insekt. Und der Baum versucht sich eben dagegen zu wehren, indem er die Rinde geschlossen hält, Abwehrstoffe einlagert. Aber sobald er schwächelt, wittern die ihre Chance im wahrsten Sinne des Wortes und Borkenkäfer zum Beispiel geben dann sofort ein Duftsignal an ihre Kollegen ab nach dem Motto, das Buffet ist eröffnet und die kommen alle angeflogen und fressen diesen Baum dann auf.
Und was ist mit Tieren? Also irgendwelche Hirsche oder Rehe, die sich da dran schubbeln und die Rinde kaputt machen oder fressen die kleinen Bäumchen?
Also es sind die großen Säugetiere, also Reh, Hirsch, Wildschwein, die fressen natürlich mit Vorliebe Eicheln und Bucheckern, aber auch die Sämlinge. Ne? Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir aktuell in Deutschland einen sehr, sehr hohen Wildbestand haben, sodass manche Wälder regelrecht leer gefressen sind. Das ist ein aktuelles Problem, was auch jagdlich bedingt ist. Das heißt,
dann müssten Sie doch Freunde von Jägern sein. Nee, die Jäger sollen die alle wegschießen.
Es ist das Gegenteil, weil es wird halt auch relativ viel gefüttert. Das ist eine der Ursachen, warum die Wildbestände so stark ansteigen. Ich persönlich bin sehr für Jäger, aber für natürliche, also für Wolf und Luchs. Und der Wolf kommt ja langsam zurück. Wir haben eine erste Sichtung und das dauert vielleicht noch 2-3 Jahre länger. Dann kommen die auch bis über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz und damit auch nach Himmel. Also da bin ich sehr hoffnungsfroh. Der Wolf kann das nicht alles regeln, gar keine Frage. Aber er sorgt dafür, dass es Schwankungen im Bestand gibt. Und immer wenn der Bestand ein bisschen weiter unten ist bei den großen Pflanzenfressern, dann kommen mal wenigstens auf einen Schwung eine ganze Reihe junger Bäume hoch.
Aber die Jäger sagen doch immer, sie würden auch eine Art Naturschutz treiben.
Ja, da kann man geteilter Meinung sein. Man kann die Jäger nicht alle über einen Kamm scheren, aber vielfach ist es eben das Gegenteil. Ne? Also das heißt, es werden ja nur die Wildtiere gefüttert, die jagdlich interessant sind. Die vermehren sich eben ganz stark zu Lasten anderer Tiere. Ne? Also mir persönlich wäre es einfach lieber, wir ließen die Natur soweit das regeln, wie sie es kann. Und das kann sie in weiten Teilen prima alleine.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie unter anderem Geld verdienen für Ihre Gemeinde in Hümmel, indem Sie einen Ruhwald betreiben, Bestattungsbäume vermieten. Werden Sie selber einmal an so einem Baum ein Täfelchen hängen haben?
Ja, da hängen haben. Das sind kleine Täfelchen, die sind mit Schrauben, die allerdings nicht tief in die Rinde eingeschraubt sind. Die Leute fragen dann netterweise immer, tut dem Baum das weh? Finde ich toll, wenn so Fragen kommen. Weil genau aus dem Grund drehen wir das nicht so tief rein, sondern nur in die äußere tote Rinde. Ja, es gibt kleine Namenstäfelchen. Ja, und ich werde auch, wenn das alles so klappt, wie ich das geplant habe, auch irgendwann dort mal meine letzte Ruhestätte haben. Ja.
Herr Wohleben, nach der Lektüre Ihres Baumbuchs oder wenn man Ihnen jetzt heute zugehört hat, dann lernt man, Bäume sind sehr langsam im Wachsen, absolute Gemeinschaftswesen, sagen Sie, trotzdem auch manchmal egoistisch. Sie gehen Verbindungen über das Leben hinaus ein, erhalten ja so tote andere Genossen noch am Leben. Übers Wurzelgeflecht sind sie verbunden, tauschen Nachrichten aus. Können wir Menschen von der Gemeinschaft der Bäume etwas lernen?
Ja, ich denke, wir können eine ganze Menge lernen. Und zwar machen wir ja vieles auch. Also Gemeinschaften funktionieren bei Bäumen ähnlich wie bei Menschen. Und das heißt nicht, dass es da künstliche Parallelen gibt, sondern die Natur hat diese Prinzipien nicht zweimal erfunden. Auch wir sind nur als Gemeinschaft stark. Momentan beobachten wir ja so ein bisschen egoistische Trends, sowohl bei den Einzelpersonen als auch bei Staaten. Und man sieht ja leider zum Beispiel anhand des Beispiels Brexit, dass sowas möglicherweise nicht gut funktioniert. Das kann man lernen, dass Gemeinschaft sehr wohl einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und momentan vielleicht ein bisschen zu kurz kommt hier und da. Und das Zweite ist Geduld. Das lerne ich persönlich auch draus. Was spielen 100 Jahre für eine Rolle? Also bei einem Baum ist das gar kein Zeitraum. Und für uns Menschen natürlich, das ist ja mehr als unsere Lebensspanne, aber auch wir könnten uns manchmal ein bisschen mehr Geduld antun, weil bei uns wird oft Schnelligkeit, also wie schnell wir arbeiten, wie schnell wir etwas hinter uns bringen, wird mit Qualität gleichgesetzt. Und das ist es ja nicht, das weiß ja auch eigentlich jeder. Und trotzdem hasten wir oft durchs Leben von Termin zu Termin. Wenn man sich da mal ein Stückchen zurücknimmt und einfach das Leben ein bisschen mehr genießt oder einfach mal stehen bleibt, wie Bäume das ja über Jahrhunderte machen, dann tut das uns selber, glaube ich, auch sehr gut.
Ist es richtig, dass die Bäume so ähnlich wie Ameisen oder Bienen so ein Gesamtgebilde sind?
Bäume sind so eine Art Superorganismus. Wenn wir jetzt auf Bienen und Ameisen kommen, dann muss man sagen, dass auch das wird in der Wissenschaft manchmal so ein bisschen abwertend gebraucht, als ob Bienen zum Beispiel so wie einzelne Gehirnzellen sind, die nur als Ganzes was vollbringen. Da weiß die Wissenschaft mittlerweile auch, dass Bienen wahrscheinlich so eine Art Selbstbewusstsein haben. Einzelne Bienen, die eben unabhängig von ihrem Stock funktionieren, auch selbstständig Entscheidungen treffen und eben nicht nur als Superorganismus funktionieren. In diesem Sinne sind Wälder schon ähnlich. Also, dass jeder Baum seine eigene Strategie hat. Da gibt es ja auch ganz deutliche Charakterunterschiede, ob Bäume mutigere Entscheidungen treffen oder weniger mutigere Entscheidungen. Aber dass sie eben insgesamt nur richtig gut sind in der Gemeinschaft aller Bäume. In dem Sinne sind sie schon so ähnlich wie Ameisen und Bienen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.